Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Schwul sein, lesbisch sein, queer sein. Für viele fühlt es sich vielleicht so an, als wäre das in unserer Gesellschaft kein großes Ding mehr. Nichts, worüber man nicht offen sprechen könnte. Nur queere Menschen sind nach wie vor mit vielen Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert. Und so ein Coming-out, das kostet erst einmal Mut. Besonders, wenn man für eine Institution arbeitet, die Homosexualität als krankhafte Veranlagung sieht. So wie die katholische Kirche. Deshalb hat die Fernsehdokumentation Wie Gott uns schuf vor kurzem hohe Wellen geschlagen. In ihr haben nämlich über 100 Mitarbeitende der katholischen Kirche vor der Kamera darüber gesprochen, dass sie zum Beispiel homosexuell oder nonbinär sind. Das war sehr emotional, wie da Priester, Lehrerinnen und Pflegekräfte berichtet haben, was das lange Schweigen mit ihnen gemacht hat. Einer der Menschen aus dieser Dokumentation ist mein heutiger Gast, der Jesuitenpater und Seelsorger Ralf Klein. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Vor etwa 4 Wochen ist ja diese Dokumentation ausgestrahlt worden, in der Sie über Ihre Homosexualität sprechen. Wir werden da gleich ausführlich darüber reden. Mit Ihnen beginnt dieser Film auch. Wie lange hat es denn damals gedauert, bis die erste Reaktion bei Ihnen eingetrudelt ist?
Die ersten Reaktionen haben mich schon montags morgens um 10 Uhr erreicht. Die Sendung war ja seit 6 Uhr in der Mediathek.
Wer wollte Sie da unbedingt sprechen?
Es waren Presseanfragen, aber es kamen auch E-Mails von Menschen, die mich kannten, die den Film gesehen hatten und sich geäußert haben.
Wobei es war ja auch für viele keine so große Überraschung, weil sie ja eigentlich nie ein großes Geheimnis aus ihrer Homosexualität, zumindest in den letzten Jahren, gemacht haben.
Genau. Ja, wobei es natürlich auch andere Bezüge gab. Also ich habe mehrere Jahre in einem Vorstand von einer Vereinigung von Ordensleuten gearbeitet. Das war nun sehr geschäftlich ausgerichtet, da war das dann kein Thema.
Pater Klein, jetzt gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, ist doch wurscht, ob er jetzt schwul ist oder nicht. Als Pater darf er ja ohnehin nicht in einer Partnerschaft leben. Haben diese Leute einen Punkt?
Ja und nein. Es stimmt erstmal auf den ersten Blick. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die eigene sexuelle Orientierung, auch wenn ich sie nicht in einer Beziehung oder mit anderen Menschen auslebe, ja doch mein Leben prägt. Und über den Teil meiner Identität nicht sprechen zu dürfen, ist dann natürlich sehr schwierig, beziehungsweise in dem Moment, wo ich mich traue, darüber zu sprechen, werde ich auch für die anderen ein Stück lebendiger und ich selber auch ein Stück freier.
Sie haben auch mal gesagt, Sie wollen nicht Werkzeug der Einsamkeit sein.
Ja.
Wie meinen Sie das?
Mir ging es sehr lange so, dass ich auch deshalb nicht darüber gesprochen habe, weil ich das Gefühl hatte, ich bin der Einzige. Und dann habe ich mal den Bericht von, interessanterweise, es waren zwei ehemalige Schüler des Canisius-Kollegs, wo ich damals auch unterrichtet hatte, gelesen, die genau als Jugendliche dieses gleiche Gefühl hatten. Und da ist mir deutlich geworden, solange ich nicht sage, ich bin auch schwul, trage ich zu dieser Einsamkeit bei.
Wahrscheinlich kennt dieses Gefühl fast jeder, die der homosexuell ist, dass man erstmal, auch gerade wenn man in der Schule ist, ne, dann sich sehr alleine fühlt. Mhm. Und natürlich gerade auch, wenn wir nochmal ein bisschen zurückgucken, Zeiten, wo es auch keine, wie heute spricht man ja immer von Role Models gab,
genau.
War das natürlich dann umso schwieriger. Und Sie können natürlich jetzt so ein Role Model sein, wobei so ein großer Schritt, das offen im Fernsehen auszusprechen, das bekommen ja dann doch wirklich einige mit oder noch mehr mit. Wie schwer ist Ihnen dieser Schritt dann gefallen oder wie viel Mut hat es dafür gebraucht?
Für mich war eigentlich die entscheidende Frage, die ich so abgewogen habe. Ich hatte ja vor 20 Jahren deswegen einen massiven Konflikt. Will ich nochmal einen solchen Konflikt riskieren? Und ich habe am Ende entschieden, Schweigen hilft nicht, man muss reden. Also ich muss schon aus der Deckung rauskommen, wenn ich möchte, dass sich was verändert.
über diesen massiven Konflikt werden wir später nochmal ausführlich sprechen. Sie sind im Hochschwarzwald in St. Blasien, wir sind da auch gerade verbunden. Ja. Dort arbeiten Sie als Seelsorger. Was machen Sie da genau? Ich glaube, Sie haben zwei Gemeinden, ne?
Ja, wir sind hier so eine sogenannte Seelsorgeeinheit. Ich bin für zwei Gemeinden als der Seelsorger zuständig, aber worüber ich sehr froh bin, nicht über die ganze Verwaltungsarbeit. Ja, und Seelsorge heißt halt, die regelmäßigen Gottesdienste zu feiern, aber dann auch Menschen an wichtigen Stellen ihres Lebens zu begleiten. Also sehr viel hat natürlich derzeit auch mit Trauerbegleitung zu tun. Aber dann gibt es auch Hochzeiten und Taufen, also das ganze Leben.
Also Trauerbegleitung durch die aufgrund der Pandemie?
Ja, oder einfach, dass Menschen sterben und dann ist ja häufig Kirche dann doch die Instanz, wo er die Beerdigung vornimmt. Und dann ist für mich immer an der Stelle sehr wichtig, es geht nicht nur um die Organisation der Beerdigung, sondern auch zu helfen, wie kommt man jetzt mit der Trauer zurecht.
Haben Sie Ihre Gemeinden da im Hochschwarzwald eigentlich auf den Film vorbereitet oder war das für die auch eine Überraschung?
Ich habe den Pfarrgemeinderat und das Gemeindeteam, die vorab informiert, sodass die Bescheid wussten. Und dann war mir klar, dann bin ich einfach davon ausgegangen, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ist das auch nochmal ein Thema. Und dann sind schon eine ganze Reihe da, die vorbereitet waren.
Sind dann die Leute aus der Gemeinde auf Sie zugekommen oder wurde dann erstmal nicht darüber geredet nach der Ausstrahlung?
Nein, die sind auf mich zugekommen. Also das, und zwar durchweg positiv. Also das, man hat das als sehr schön erlebt. Ich glaube, da gibt es auch so mittlerweile einen kleinen Stolz darauf in der Gemeinde. Unser Pfarrer hat das gemacht. Mhm. Also für die normalen Gemeindemitglieder ist eigentlich Thema Homosexualität durch. Es ist Teil des Lebens.
Und dieser Film ist ja auch sehr anrührend. Also das erfasst einen, da reden ja unterschiedlichste Menschen, was sie erlebt haben und eben nicht nur Priester, sondern auch Lehrerinnen, Pflegekräfte oder Kindergärtner im Dienste eben der katholischen Kirche. Und da muss man sagen, die Kirche spricht ja da tatsächlich von einem Loyalitätsverstoß und queere Menschen würden ihre Glaubwürdigkeit beeinträchtigen. Warum sehen Sie das anders?
Weil ich Homosexualität anders beurteile, als die kirchliche Lehre tut. Ich glaube, also die Erfahrung von den meisten homosexuellen und queeren Menschen ist, das haben wir uns gar nicht ausgesucht. So sind wir. Dann kommt für mich als Aspekt hinzu, dass homosexuelle Menschen ja nicht anderen einen Schaden zufügen. Und wenn ich dann mal auch darauf schaue, wenn zwei Frauen oder zwei Männer wirklich in Liebe verbunden sind, und das sieht man ja an den Blicken, das ist ja in der Weise, wie man miteinander umgeht, da kann ich sagen, ich glaube, wir müssen hier theologisch die Frage, wie es zu beurteilen ist, nochmal neu stellen. Da muss viel mehr in den Blick genommen werden.
Es ist ja tatsächlich im Augenblick zumindest so, dass das nach wie vor ein Kündigungsgrund sein kann, ne?
Nach der derzeit geltenden Grundordnung ja. Ich hoffe, also nach meinem Gefühl hat der Film dazu beigetragen, dass man die Grundordnung ändert. Das soll jetzt angeblich in diesem Sommer folgen. Es haben jetzt schon viele Generalvikare gesagt, bis zur Änderung setzen wir das gar nicht mehr um. Und ich hoffe einfach, dass tatsächlich im Herbst das Thema dann erledigt ist.
Sie haben gesagt, von den Menschen in Ihrer Gemeinde gab es eigentlich nur positive Reaktionen. Ja. Von Ihrem Arbeitgeber auch?
Von dem auch. Also meinen unmittelbaren Vorgesetzten, den hatte ich auch natürlich vor der Sendung informiert, von meinem Chef im Orden, dem Provinzial. Der hat sich auch hinter mich gestellt, beziehungsweise die Homepage des Jesuitenordens hat auf die Sendung hingewiesen und hat darauf hingewiesen, dass auch zwei Jesuiten dabei sind. Und das ist ein Backing.
Nun ist ja katholischer geistlicher Priester auch kein gewöhnlicher Job. Wenn wir mal zurückschauen, war das ein Berufswunsch, der sich bei Ihnen schon früh eingestellt hat? Oder wollten Sie irgendwann auch mal was ganz anderes werden?
Also für mich war eigentlich Priester zu werden relativ lange gar nicht so im Blick gewesen. Und ich hatte, in der Schulzeit war dann eher so der Gedanke, Richtung Jura zu gehen. Dann hatte ich, da war ich 16, bei einem Sprachaufenthalt in England, war ich so bei der Beach Mission mit evangelikalen Christen in Verbindung gekommen. Und ich glaube, da hat dann wirklich so für mich begonnen, wirklich so die Beziehung zu Jesus aufzubauen, auch regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und dann kam so langsam der Wunsch auf, ich möchte das, was ich an Gutem empfangen habe, weitergeben. Und ich habe es dann mal einfach als Priesteramtskandidat versucht.
Und sind diesen Weg ja dann auch später sehr konsequent gegangen. Konnten denn eigentlich Ihre Eltern nachvollziehen, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben?
Also für meine Eltern war das sehr schwierig. Die haben sich beide sehr schwer damit getan. Das hängt natürlich, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, mit der zölibatären Lebensweise. Wir sind zu Hause zwei Kinder, meine Schwester und ich. Und damit war zum Beispiel klar, von mir gibt es keine Enkel.
Also dieser ganz normale Großelternwunsch
Prinzip. Ja, ja, das ist, spielt immer auch eine Rolle.
Aber konnten Sie sich dann doch damit arrangieren, Ihre Eltern?
Also sie haben sich beide dann damit arrangiert und bei beiden war sehr wichtig zu merken, dass ich in dieser Lebensweise, mit diesem Beruf, in dieser Lebensform auch glücklich werde.
Jetzt ist es ja so, auf der einen Seite eben dieser Wunsch, ich will Priester werden, auf der anderen Seite ist da die Homosexualität, die diesem Wunsch ja eigentlich entgegensteht. Hat dieser Konflikt damals schon eine Rolle für Sie gespielt?
Der hat für mich keine Rolle gespielt, weil ich habe sehr lange gebraucht, mir einzugestehen, dass ich homosexuell bin. Da war ich, also als ich es mir wirklich eingestanden habe, das ist so bei mir Teil von mir, Ende 20. Und da war dann so der Punkt, dass ich gesagt habe, naja, also wenn ich Ehelosigkeit verspreche, keine Beziehung einzugehen, dann ist ja meine sexuelle Orientierung auch egal.
Also dann kam ihm das wahrscheinlich vielleicht sogar gelegen.
Es hat geholfen, sagen wir es mal so. Aber für mich gibt es außer dem Zölibat noch viele, viele andere Gründe, Priester zu sein.
Man hat ja aber trotzdem doch relativ früh ein Gespür dafür, dass man irgendwie anders ist.
Ja.
Wie war das bei Ihnen?
Naja, ich habe 1979 Abitur gemacht. Da war in der öffentlichen Wahrnehmung Homosexualität kaum ein Thema. Also als damals der Film Die Konsequenz ausgestrahlt wurde in der ARD, das wurde abends um 23 Uhr ausgestrahlt und der Bayerische Rundfunk hat sich rausgeschaltet. Und wir haben am nächsten Tag auch in der Schule praktisch nicht drüber gesprochen. Also jedenfalls nicht thematisch. Und dadurch, klar, da ist natürlich bei mir das Gefühl gewesen, ja, bin ich vielleicht doch homosexuell, aber es gab überhaupt keine Plattform, jedenfalls für mich nicht wahrnehmbar, wo ich da hätte drüber sprechen können.
Es gibt ja dann manchmal auch diesen Versuch, das irgendwie so von sich wegzudrücken und das zu bekämpfen. Haben Sie auch solche Versuche unternommen?
Ich glaube kaum. Also weil, also auf jeden Fall habe ich relativ bald gemerkt, wegbeten kann ich es nicht. Und da hilft gar nichts anderes, als irgendwann mal auch zu akzeptieren, so bin ich.
Wobei Sie haben ja gerade auch von den evangelikalen Kreisen gesprochen, von dieser Beach Mission. Da war ja wahrscheinlich Homosexualität auch irgendwie Thema, aber in dem Sinne, dass das eben Teufelswerk ist.
Ja klar, wenn dann in dem Sinne, also da ist, da war, das war dann interessanterweise auch der Punkt, wo ich dann eher mal religiös die Schwierigkeiten hatte, während in unserer katholischen Pfarrei in Wiesbaden, wo ich groß geworden bin, das predigtmäßig nie Thema war. Klar, jetzt hatte ich aber in Deutschland wenig Kontakte in die evangelikalen Kreise. Also ich war immer katholisch geblieben, sodass das jetzt nicht sehr nah an mich rankam.
Also, Sie muss,
also auf die Idee, ja. auf die Idee sozusagen in einen Heilungsgottesdienst zu gehen, mir die Hände auflegen zu lassen und andere zu bitten, bete, dass das von mir weggenommen wird, bin ich nie gekommen.
Zum Glück. Wobei, wir haben ja vorhin auch dieses Gefühl der Einsamkeit, die sich ja auch aus diesem Anderssein dann manchmal begründet, gesprochen. Gab es das damals auch oder war das wirklich dann tatsächlich zu weit weg?
Es war zu weit weg. Es ist erst hochgekommen, als ich tatsächlich, also die Auseinandersetzung mit dem, was ich da die Einsamkeit nenne, als ich angefangen habe, drüber zu sprechen und gemerkt habe, muss ich nicht wirklich in einem größeren Kreis das auch mal sagen.
Pater Ralf Klein, der hat uns gerade einen Eindruck gegeben, wie schwierig es für ihn war, sich die Homosexualität einzugestehen. Und dann war ja da eben auch noch der Berufswunsch Priester, den er konsequent verfolgt hat. Gleich nach dem Abitur hat er Theologie studiert, ist in den Jesuitenorden eingetreten. Damit müsste dann aber doch auch dieser Zwiespalt immer größer geworden sein. Wie haben Sie den ausgehalten?
Ja, letztendlich, also die zu sagen, dann mit Ende 20, da war ich 4 Jahre im Orden, es ging auf die Priesterweihe zu sagen, ich bin nun mal so, das ist Teil von mir, aber eben es ist auch kein Teil, der jetzt meinem Berufswunsch entgegensteht, das war dann so, ich sag mal, eine Zwischenetappe.
Sie haben ja vorhin schon erklärt, warum Sie jetzt theologisch sagen, dass das Ihrem Berufswunsch nicht entgegensteht. Aber sagen wir mal, als Bediensteter der katholischen Kirche ja eigentlich schon. Gab es da nicht dann auch die Angst vor der Entdeckung?
Die Angst hatte ich eigentlich nie. Also bei welcher Gelegenheit soll man es entdecken? Ja. Also wenn ich jetzt nicht mit in einer Beziehung lebe, dann existiert ja die Angst vor der Entdeckung.
Das ist klar. Ich meine, als Priester dürfen Sie das ja auch nicht. Aber wenn Sie haben ja gesagt, Sie haben ja dann auch angefangen, darüber zu sprechen. Mit Freunden erstmal.
Genau. Naja, wenn man mit Freunden drüber spricht, dann gibt es ja auch das Einverständnis, das, was wir hier jetzt bereden, das bleibt unter uns. Also Sie, wenn Sie mit einem Freund irgendwas besprechen, gehen Sie ja nicht davon aus, dass er es bei nächster Gelegenheit weitererzählt.
Mhm. Haben Sie sich Ihrer Familie eigentlich dann auch mitgeteilt?
Das hat dann etwas länger gedauert. Also ich habe mich zuerst meiner Schwester mitgeteilt. Und es hat dann noch mal ein bisschen, also 4 Jahre gedauert, bis ich es meinen Eltern gesagt habe, weil ich da, bei meiner Schwester hatte ich stärker das Gefühl, dass sie damit umgehen kann. Bei meinen Eltern hatte ich damit gerechnet, dass sie sich einfach generationsmäßig schwerer damit tun. Wobei, es hat sich dann herausgestellt, für meinen Vater traf das zu, während meine Mutter enttäuscht war, dass ich es ihr erst zu diesem Zeitpunkt gesagt habe.
Was ja eigentlich auch eine positive Reaktion
ist. Was eine positive Reaktion ist, ja.
Sie haben erzählt, am meisten standen Sie eigentlich sich selbst im Weg. Sie waren da eben 30, bis Sie sich das eingestanden haben. Was hat denn dann letztlich dazu geführt, dass Sie das konnten?
Es war also das eine, ich muss ja auf Dauer mit mir selber leben können, sonst geht es ja vollkommen schief. Ich hatte damals, als ich ein Dokument der Glaubenskongregation gelesen hatte, schlicht und einfach überlesen den Aspekt krankhafte Veranlagung, sondern mehr gesehen den Aspekt, die Menschen, die das sind, suchen sich das ja meist nicht aus. Und das war für mich dann der eher beruhigende Aspekt.
Das heißt, wenn Ihr Augenmerk da mehr auf die krankhafte Veranlagung, was die katholische Kirche ja eben sagt, gefallen wäre, dann hätten Sie sich das vielleicht nochmal überlegt?
Das hätte passieren können. Man kann natürlich auch sagen, ich war so wild entschlossen, Priester zu werden, dass ich das gar nicht zur Kenntnis nehmen wollte.
Sie hatten,
wir haben ja manchmal so einen selektiven Wahrnehmung.
Ja, das geht sicherlich fast jedem Menschen so und natürlich in den unterschiedlichen Aspekten des Lebens. Ja. Irgendwie, was da passt, wird dann eher gesehen. Sie haben ja dann tatsächlich auch später in der Kirche Ihr Coming-out gehabt, kann man sagen. Bei einer Veranstaltung im Erzbistum Berlin, wo Sie gearbeitet haben. Sie haben das vorhin erzählt, Sie waren Lehrer am Canisius-Kolleg.
Ja.
Wie ist es dann zu diesem Coming-out gekommen?
Also ich war so an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es ist dann doch keine Privatsache, ob ich es für mich behalte oder nicht. Wenn ich über Homosexualität sprechen will und ich das nicht benenne, dass ich selber homosexuell bin, hat das für mich immer stärker so den Geschmack des Unehrlichen gewonnen. Und dann war für mich der entscheidende Punkt, und das gilt bis heute, ich finde, eine Diskussion kann nur gewinnen, wenn auch die Betroffenen beteiligt sind. Und dazu müssen die Betroffenen auch sichtbar werden. Und deswegen habe ich dann, als ich bei der Vollversammlung des Pastoralforums den Äußerungen über Homosexualität Stellung genommen habe, habe ich es begonnen mit dem Satz, ich selbst bin homosexuell.
Das muss doch ein krasser Moment gewesen sein, noch viel, viel größer als eben sich da vor die Fernsehkamera zu setzen für diese Dokumentation.
Das war tatsächlich viel krasser, weil das müssen Sie dann wirklich in diesem Moment auch alles durchhalten. Womit ich nicht gerechnet habe, das war also dann schon 1999 bei dieser Vollversammlung, wie massiv die Zustimmung sein würde. Also die hat mich platt gemacht.
Das heißt, die Leute haben Ihnen auf die Schulter geklopft oder
ja,
wie?
Ja.
Das muss ja für Sie dann auch eine Riesenlast gewesen sein, nach diesem Schweigen, die da von Ihnen abgefallen ist.
Ja. Also ein bisschen sieht man das ja auch in der Fernsehdokumentation, wenn ich darüber spreche, dass mir da die Tränen gekommen sind. Und es ist wirklich, jetzt bist du durch, jetzt hast du den Schritt gewagt, es gibt kein Zurück mehr und wirklich ein Riesengefühl der Erleichterung und der Befreiung.
Die Reaktion, hat er gesagt, die waren sehr positiv. Das war im Jahr 1999, aber wir haben auch schon angedeutet, es gab danach doch schon mal richtig nochmal Ärger. Inwiefern?
Ja, ein Mitbruder, also aus dem eigenen Orden, hatte das mitbekommen. Dann gab es 2002 zwei öffentliche Äußerungen von mir, öffentlich einmal in dem internen Informationsblatt unserer Provinz. Und dann hatte ich in einer Zeitschrift Werkstatt Schwultheologie einen Aufsatz über mein Coming-out veröffentlicht. Und er reagierte darauf hochaggressiv, auch beleidigend, also bezeichnete mich als Exhibitionisten, weil ich sage, ich bin schwul, bezeichnete mich als Missionar homosexueller Freizügigkeit, und das sind noch die Formulierungen, die man um die Uhrzeit senden darf.
Ja, und er hat ja auch versucht, eine richtige Welle zu schlagen. Also
genau.
Das war ja nicht nur Äußerungen Ihnen gegenüber.
Nein. Und das war dann, als er auf diesen Artikel gestoßen war, den ich geschrieben hatte über mein Coming-out, hat er den in zig Exemplaren an andere Jesuitenkommunitäten geschickt und mit der Aufforderung, man muss dagegen doch unbedingt etwas unternehmen. Und dann haben sich natürlich Mitbrüder beim Provinzial, also meinem Chef in Deutschland, beschwert. Und der dann mir einen Rüffel auch erteilt hat. Aber das hatte dem Mitbruder nicht gereicht. Da hat es sich an unseren obersten Chef in Rom, den Generaloberen, gewandt, ihm den Artikel zugeschickt, gefragt, steht eigentlich dieser Artikel, ist er noch auf der Grundlage unserer Spiritualität? Die Antwort vom Generaloberen war nein. Und dann hat er diesen Brief des Generaloberen kopiert, zig Leuten wieder zur Verfügung gestellt und ich habe ein Vierteljahr lang nichts von diesem Brief gewusst.
Das heißt, das ist alles hinter Ihrem Rücken passiert.
Das ist alles hinter meinem Rücken passiert.
Aber wenn der Generalobere sagt, ja, so geht es nicht, das ist nicht vereinbar, gab es dann nicht irgendwie etwas, was Ihnen dann kommuniziert worden ist im Sinne von so
Nichts.
Stopp an dieser Stelle?
Nichts. Nichts.
Das heißt, man hat sie trotzdem gewähren lassen. Wie erklären Sie sich das?
Nein, 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 nein. Ich hatte vorher den Rüffel vom Provinzial bekommen und dazu hat gehört, dass er gesagt hat, wenn du dich das nächste Mal zur Homosexualität äußerst, bitte leg es mir zur Genehmigung vor. Das kann man auch als einen Maulkorb bezeichnen. Und anschließend, und das hatte dem Mitbruder nicht gereicht, offensichtlich. Und dann ist er diesen Schritt gegangen. Ich war ja schon in meiner Freiheit eingeschränkt durch das, was vorher geschehen war.
Hat es Ihnen denn auch, sagen wir mal, beruflich geschadet? Also hätten Sie vielleicht innerhalb des Jesuitenordens oder der katholischen Kirche noch eine ganz andere Karriere machen können, wenn Sie eben nicht so offen mit Ihrer Homosexualität umgegangen wären?
Also ich glaube, auf Dauer hat es mir nicht geschadet. Also zu dem Zeitpunkt, mich hat es seelisch sehr belastet. Das war für mich keine einfache Zeit. Gleichzeitig gab es auch bei uns genug im Orden, die den Kopf über diesen Mitbruder geschüttelt haben. Und dann die späteren Jahre, also ich war später dann 10 Jahre für die Finanzen unserer Provinz verantwortlich. Das kann man nicht unbedingt als einen Karriereknick bezeichnen, wie es dann weitergegangen ist. Für mich war halt der gravierende Punkt wirklich diese seelische Belastung damals, an der ich zu knabbern hatte.
Eigentlich frage ich mich an der Stelle, muss doch die katholische Kirche froh sein, dass sie Kräfte wie sie hat? Denn wer selbst erfahren hat, wie schwer es sein kann, gegen Widerstände sich zu finden, begegnet doch Menschen mit einer ganz anderen Empathie.
Ja, könnte man meinen. Ich glaube, es gibt auch in der Kirche sehr viele, die es genauso sehen würden, wie sie es gerade beschrieben haben. Sie haben aber eben auch die ideologischen Betonköpfe. Und was da nicht ins Schema passt, das wird gnadenlos als falsch verurteilt.
Wenn Sie diese Betonköpfe ansprechen, es wird ja nun viel diskutiert, inwiefern die katholische Kirche zu reformfähig ist. Da geht es um die unterschiedlichsten Themen, nicht nur um die Sexualmoral, sondern auch um die Stellung natürlich der Frauen, um Machtstrukturen, um Missbrauch. Es gibt den synodalen Weg hier in Deutschland, der Reformen anstoßen soll. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass die katholische Kirche dazu überhaupt fähig ist?
Ach, wissen Sie, wenn Sie auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückschauen, dann wissen Sie, dass es immer wieder Krisenmomente gegeben hat, dass die Kirche, so wie sie heute ist, nicht die Kirche war, wie sie im 15. Jahrhundert vor der Reformation war und so weiter. Ich glaube, wenn der entscheidende Punkt wird sein, lässt Rom zu, dass die Spielräume, die es vor Ort gibt, auch genutzt werden können. Zum Beispiel jetzt die Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts, Änderung der Grundordnung, ist nun wirklich eine Sache, die kann nur hier in Deutschland geregelt werden. Da hat Rom eigentlich nichts mitzubestimmen. Und wird das zugelassen oder wird da versucht, Steine in den Weg zu legen.
Aber das würde ja dann auch ein bisschen die Einheit der Weltkirche gefährden, oder? Wenn da jedes Land so sein Ding macht.
Ja, aber also Einheit bedeutet ja nicht Uniformität. Und das, was wir in den letzten 40 Jahren seitens der Kirchenleitung in Rom erlebt haben, war ein wahnsinniges Ausmaß an Zentralisierung und an Uniformität. Und ich finde es gerade interessant, dass der jetzige Papst versucht, an bestimmten Stellen das wieder zurückzufahren. Und was vor allem notwendig ist, deshalb war vor einem Jahr diese Entscheidung der Glaubenskongregation über die homosexuellen Segnungen so fatal. Es ging ja darum, eine Diskussion von vornherein abzuwürgen. Aber für die katholische Kirche gilt doch das Gleiche wie für alle anderen auch. Wir brauchen auch das freie Gespräch wie die Luft zum Atmen.
Und um das vielleicht nochmal kurz zu konkretisieren, die katholische Kirche sagt, homosexuelle Paare dürfen nicht gesegnet werden, was sie aber trotzdem in St. Blasien machen.
Ja, weil wir gemerkt haben, wir möchten gerne ein Zeichen an die Menschen schicken, die sich von der Kirche zurückgestoßen fühlen. Und denen sagen, ihr gehört zu uns, wir akzeptieren euch so, wie ihr seid. Das war für uns der Anlass, warum wir diesen Segensgottesdienst für alle gemacht haben. Und wir haben gesagt, wirklich für alle Liebenden, das heißt sowohl für homosexuell Liebende, wiederverheiratete, Geschiedene, ganz großes Thema auch in der katholischen Kirche, aber auch ganz normal Verheiratete. Und dann kam eben auch die Oma mit ihrem Enkel zum Segen. Ist doch auch schön.
Wunderbar. Und das ist ja eigentlich tatsächlich, wenn man es theologisch nimmt, auch die Botschaft von Jesu, ne? Deutschlandfunk Kultur, heute Vormittag war der Jesuitenpater und Seelsorger Ralf Klein mein Gast. Er hat von seinem Coming-out als katholischer Geistlicher berichtet, mit welchen Widerständen er umgehen musste, aber auch von großer positiver Resonanz bei sich in der Gemeinde zum Beispiel. Pater Klein, würden Sie denn anderen Menschen im Dienst der katholischen Kirche sagen oder Sie ermutigen, den gleichen Schritt zu gehen?
Ich würde Sie auf jeden Fall ermutigen, das zu tun. Eventuell mal vorsichtig abchecken, wie würde der konkrete Arbeitgeber darauf reagieren, aber grundsätzlich ja.
Ich finde auf jeden Fall toll, dass Sie den Menschen so Mut machen, auch mit Ihrem Vorbild. Und Sie sagen ja auch, Sie wollen eben Menschen aus ihrer Einsamkeit reißen. Aber es ist ja trotzdem immer noch mit einem gewissen Risiko verbunden, ne?
Deshalb sage ich, eventuell mal abchecken, wie ist die Position des konkreten Arbeitgebers? Der kann es einem sehr schwer machen. Aber mein Gefühl ist mittlerweile, die Spielräume sind sehr viel größer, als man manchmal denkt. Dann hoffe ich auch wirklich, dass die Grundordnung geändert ist, dass diese Angst vor der Kündigung wirklich im Herbst passé ist.
Da hoffe ich persönlich mit Ihnen mit. Pater Klein, danke Ihnen für dieses Gespräch heute Vormittag.
Ja, herzlichen Dank meinerseits.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.